Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. An meiner Seite heute wieder Fachanwalt für Arbeitsrecht und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Steffen Pasler aus Rostock. Willkommen, Steffen.
Hallo, Dietrich.
Ja, Steffen, wir haben wieder Aktuelles und aktuelle Urteile mitgebracht und ich würde mal mit Aktuelles anfangen. Da gab es die Umfrageergebnisse der Steuerberaterkammern bei den Steuerberatern im Jahre 2024. Die Ergebnisse sind jetzt ausgewertet worden und unter anderem bei der Bundessteuerberaterkammer können sich die ausgewählten Ergebnisse dann auch heruntergeladen werden. Es lässt sich wohl feststellen, dass eigentlich die Stimmung bei den Steuerberatern noch ganz gut ist im Augenblick. Dass es aber natürlich weiterhin wichtige Themen gibt, zum Beispiel Digitalisierung. Und dass man wohl auch sieht, wenn man oder je digitaler man ist, dass man dann auch umso mehr Umsatz machen kann. Und auf der anderen Seite Fachkräftemangel, dass das viele unserer Berufskollegen also sehr stark beschäftigt und weiterhin ein großes Thema ist. Also wer da Interesse dran hat, gerne bei der Bundessteuerberaterkammer dann entsprechend sich da nochmal die Ergebnisse herunterladen. Ansonsten kurzer Hinweis, die Minijobber, da muss die Jahresmeldung bis zum 15. Februar wieder gemacht werden. Also bitte das nicht vergessen, das einfach nur als kurzer Hinweis. Ansonsten Punkt 3, zwar ein Urteil, aber auch eher mehr so als good to know. Wir begeben uns mal bitte so 2,5 Jahre wieder zurück. Der Krieg in der Ukraine fing an und plötzlich schossen sämtliche Energiekosten durch die Decke. Und es bestand der Verdacht, dass dann die entsprechenden Energiekonzerne Übergewinne erzielen. Also mehr Gewinne als normal, einfach dadurch, dass sie die Situation ausgenutzt haben. Und da gab es eine ganze Zeit lang einen politischen Streit und irgendwann wurde die sogenannte Übergewinnsteuer eingeführt, der dann Gewinne, die nicht oder als nicht normal angesehen worden sind, dann abgeschöpft werden sollten. Jetzt haben sich in einem ADV-Verfahren eine Handvoll von Energie- und Raffinerieölunternehmen an das FG Köln gewandt und um ADV gebeten. Die ist ihnen jetzt auch gewährt worden, weil das FG Köln in diesem vorläufigen Verfahren schon verfassungsrechtliche Zweifel an der Übergewinnsteuer gesehen hat. Also das ist wirklich spannend und jetzt liegt dann entsprechend das noch eine Stufe höher beim BfH. Da können wir also mal gucken, ob diese Übergewinnsteuer der Ampelregierung dann noch hält. Ansonsten auch wieder nur als Hinweis, das Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz hatte noch am 18. Dezember 2024 ein Schreiben zur Gewinnermittlung für die Jahre 2023 und 2024 für nicht buchführende Weinbaubetriebe herausgegeben. Also wer in dieser Spezialdisziplin gerade Weinbaubetrieb unterwegs ist, dem sei das also anempfohlen, sich nochmal das Schreiben anzugucken. Da wird die entsprechende Gewinnermittlung nochmal schön dargestellt. Ja, und ansonsten einfach auch nochmal als Hinweis. Erstens, Kleinunternehmer hat sich ja zum Jahre 2025 noch einiges geändert. Wir stellen in unserer Praxis immer wieder fest, also es gibt ja kaum in der Umsatzsteuer ein schwierigeres Thema als die Kleinunternehmerregelung. Wer damit zu tun hat, sollte sich da also nochmal ordentlich einarbeiten. Hier kann man in der Zwischenzeit tatsächlich auch einiges an Fehlern machen. Und als letztes dann, BMF schreiben vom 21. Januar 2025. Hier hatte das BMF sich nochmal zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Kraftstofflieferungen im Rahmen eines Tankkartensystems beschäftigt. Da ging es darum, und das wird dann wahrscheinlich auch die Regel sein, so wie wir das Schreiben verstehen, dass es grundsätzlich als rein Liefergeschäft dann weiter zu behandeln ist und dass dann die Finanzierungsleistungen, die da drin stecken, eher die Ausnahme sind. Aber wer eben dann mit diesem Tankkartensystem zu tun hat, BMF vom 21. Januar, da findet sich alles dazu. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den Urteilen, Steffen, die aktuell jetzt in der letzten Woche veröffentlicht worden sind. Ich würde mal wieder anfangen mit steuerlichen Themen.
Na klar.
Ja, du hast nämlich da noch zwei aus dem Arbeitsgerichtsbereich mitgebracht. Steuern, kommen wir mal zur Organschaft. Da hat das FG Düsseldorf ein Urteil am 20. November 2024 gefällt. Aktenzeichen 7K. 2466 aus 22 F. Und so Die Organschaft, das werden Sie ja dann wahrscheinlich kennen, wenn Sie Organschaften zu behandeln haben. Da ist das ja, dass ich die mindestens 5 Jahre aufrechterhalten muss und diese Zeit nur unterbrochen werden darf oder die Organschaft nur beendet werden darf, wenn es einen wichtigen Grund gibt. Und das FG Düsseldorf hatte sich jetzt in diesem Urteil damit zu beschäftigen, ist denn die Corona-Pandemie ein wichtiger Grund im Sinne des Paragraphen 14 Absatz 1, Satz 1, Nummer 3, Satz 2 KStG. Das FG Düsseldorf kam hier in dem Fall dazu, dass die Corona-Pandemie kein wichtiger Grund ist. Also aufgrund dessen durfte die Organschaft nicht beendet werden. Mein Verständnis des Urteils nach lag es aber auch daran, dass das hier nicht ausreichend begründet worden ist, dass es also schon hätte sein können, grundsätzlich, dass da was dran gewesen ist, also dass auch die Corona-Pandemie zu einem wichtigen Grund hätte führen können. Aber in diesem speziellen Fall reichten dann eben die Argumente wohl nicht dafür. Wir bleiben beim FG Düsseldorf in unserem zweiten Urteil. Das ist vom 17. Oktober 2024, Aktenzeichen 9K 443 aus 21F. Und da geht es um Treuhandverhältnisse. Die haben wir in der Praxis ja auch ab und zu mal. Jedenfalls, dass die dann plötzlich auftauchen, wenn man mal wirklich explizit danach fragt. Hier in dem Fall war es so. Es gab keine schriftliche Vereinbarung für das Treuhandverhältnis. Es ergab sich aber aus entsprechenden Erklärungen, also jetzt Steuererklärungen und sonstigen Spuren in den Akten, dass dieses Treuhandverhältnis tatsächlich durchgeführt worden ist. Und hier hat das FG Düsseldorf gesagt, die schriftliche Vereinbarung, die ist für mich gar nicht so wichtig. Es ist wichtig, dass es eine tatsächliche Durchführung des Treuhandverhältnisses auch gab. Also von daher auch nochmal ein Warnhinweis, nicht einfach irgendwelche Schriftsätze nachträglich aufsetzen, in denen Treuhandverhältnisse entstehen. Das haben wir leider in der Praxis ab und zu mal. Darauf kommt es gar nicht an, sondern diese Treuhandverhältnisse müssen tatsächlich von Anfang an bestanden haben und eben auch durchgeführt worden sein. Und wenn es das nicht gab, dann ist auch eine schriftliche Vereinbarung darüber egal. Jedenfalls aus Sicht des FG Düsseldorf. So, wir bleiben in der Nähe. Wir kommen ja jetzt zum FG Köln. Urteil vom 12. September 2024. Aktenzeichen 1K 2206 aus 21. Hier ging es um den 7b Einkommensteuergesetz und die entsprechenden Sonderabschreibungen. Man hatte ein Wohngebäude, das war dann aber nicht mehr so ganz schön und die Sanierung hätte wohl eine ganze Menge Geld gekostet, jedenfalls mehr, als wenn man das Ganze neu baut. Das ursprüngliche Gebäude wurde also abgerissen und ein neues Wohngebäude auf das Grundstück gesetzt. Und jetzt wollte man diese Sonderabschreibung haben. Und da meinte das FG Köln, nö, das kriegt ihr nicht. Und zwar aus diesem, aus meiner Sicht, relativ nachvollziehbaren Grund. Der 7b möchte, dass mehr Wohnraum entsteht, als es vorher gab. Ihr hier in eurem Fall habt Wohnraum vernichtet und dann Wohnraum wieder aufgebaut. Und wir haben genauso viel Wohnraum wie vorher. Es ist nicht mehr entstanden. Und wenn nicht mehr entsteht, dann kriegt ihr diese Sonderabschreibung auch nicht. Also relativ nachvollziehbar, was das FG Köln gesagt hat. Aber die Richter scheinen sich auch nicht so richtig sicher gewesen zu sein. Es gibt hier auch schon eine Revision unter dem Aktenzeichen Römisch 9 R24 aus 24 beim BFH. Da wird der BFH über diesen Fall nochmal zu entscheiden haben. Ja, und jetzt rüber zu dir, Steffen.
Ja, ich habe eine Entscheidung mitgebracht, die das Bundesarbeitsgericht vom letzten Dienstag oder am letzten Dienstag getroffen hat, 28.01.2025 zum Aktenzeichen 9 AZR 487 aus 24. Manchmal fragt man sich ja, was für Dinge denn bis zum Bundesarbeitsgericht getrieben werden. Hier eine Klage einer Arbeitnehmerin, die ihre Lohnabrechnung weiterhin in Papierform erhalten wollte. Der Arbeitgeber hat sie nur in Textform angeboten. Ja, zu großer Erleichterung hat das Bundesarbeitsgericht dieses Verhalten für rechtmäßig erachtet und gesagt, ja, spätestens seit der Änderung der Gewerbeordnung, wir hatten da, glaube ich, drüber gesprochen zum 1. Januar, nachdem Arbeitgeber jetzt verpflichtet sind, die Abrechnung in Textform zu erteilen, ist es natürlich auch dem Arbeitgeber erlaubt, die Lohnabrechnung ausschließlich elektronisch zu übersenden. Allerdings, so die kleine Einschränkung des Bundesarbeitsgerichts, Arbeitnehmer, die nicht über die entsprechende Technik verfügen zu Hause, Die müssen die Möglichkeit haben, im Betrieb ihre Lohnabrechnung ausdrucken zu können. Ja, und das zweite Urteil ist vom Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg vom 17. Januar 2025, 12 SA 102 aus 24. Das ist ein Streit zwischen einem Verleiher, also einem Betrieb der Arbeitnehmerüberlassung, mit seinem Arbeitnehmer oder besser gesagt seinem ehemaligen Arbeitnehmer, denn der war verliehen worden an einen Entleiher, der ihn dann abgeworben hat. Dieser Mitarbeiter hat dann den Arbeitgeber gewechselt, ist dann wahrscheinlich in die Stammbelegschaft des Entleiers gewechselt. Der Verleiher wollte aber noch dessen letzte Arbeitsleistung als Leiharbeitnehmer abgerechnet haben und hat von diesem Arbeitnehmer die dokumentierte Arbeitszeit oder die Arbeitszeitdokumente herausverlangt. Ja, das Wichtige an der Entscheidung ist erstmal, dass klargestellt wird, und zwar wie selbstverständlich klargestellt wird, dass der Arbeitgeber es vertraglich mit dem Arbeitnehmer vereinbaren kann, dass dieser statt seiner die geleistete Arbeit zu dokumentieren hat. Allerdings betrifft diese Verpflichtung nur die Zeit des Arbeitsverhältnisses. Nach Ende des Arbeitsverhältnisses braucht der Arbeitnehmer diese Dokumente nicht mehr herauszugeben. Das begründet das LAG mit dem Fixschuldcharakter der Arbeitspflicht. Ja, so viel von mir und zu den aktuellen Entscheidungen im Arbeitsrecht.
Ja, vielen Dank. Und ich staune immer wieder, Steffen, wie aktuell wirklich deine Urteile sind. Und bei mir aus dem Finanzgerichtsbereich, dass die immer schon ein paar Monate alt sind. So auch jetzt BFH nochmal, Urteil vom 24. Oktober 2024, Aktenzeichen römisch 6R7 aus 22. Da ging es um einen ganz spannenden Fall. Da war jemand bei der Fernuni Hagen eingeschrieben und fuhr da auch ab und zu mal hin, um irgendwie dann doch mal eine Vorlesung zu sehen oder Prüfungen zu schreiben. Jetzt ging es darum, wie werden denn die Reisekosten eigentlich steuerlich behandelt? Ist es Entfernungspauschale oder sind das ganz normale Werbungskosten? Und da hat der BFH in dem Paragraph 9 Absatz 4 Satz 8 des Einkommensteuergesetzes geguckt. Da steht tatsächlich etwas von einer Bildungseinrichtung. Und wenn ich ein Vollzeitstudium betreibe, dass das meine erste Tätigkeitsstätte sein kann. Und wenn das meine erste Tätigkeitsstätte wäre, dann hätte ich nur die Entfernungspauschale für mich. Also musste sich der BFH, und das müssten wir dann als vor allem Steuerberater uns dann auch angucken, liegt denn ein Vollzeitstudium hier in dem Fall vor? Das hat der BFH gemacht und eben entsprechend ausgeführt, dass es in dem Fall kein Vollzeitstudium war, vor allem weil ich unter 40 Zeitstunden hier studiert habe. Es lag also ein Teilzeitstudium vor und bei einem Teilzeitstudium gilt die Entfernungspauschale nicht und ich komme in die Werbungskosten rein. Also von daher für den Steuerpflichtigen hier ein schönes Urteil. Tja, und nicht ganz so schön noch ein Urteil des BFH vom 21. November 2024, Aktenzeichen römisch 6R1 aus 23. Und da ging es um Mitgliedschaften in Fitnessstudios und ob diese Mitgliedschaften als außergewöhnliche Belastung im Sinne des Paragraphen 33 ESTG anzuerkennen sind oder nicht. Tja, und hier gab es wahrscheinlich nur eine relativ besondere Konstellation, dass die Dame schon in einem Fitnessstudio Mitglied war, dann aber noch in einem anderen Fitnessstudio Mitglied werden musste, um dann dort die entsprechende Aquafitness, die sie brauchte, machen zu können. Und hier hat der BFH gesagt, wir brauchen die Voraussetzung der Zwangsläufigkeit. Das sagt uns Paragraph 33 ESTG. Und wenn etwas nicht zwangsläufig ist, dann kommst du auch nicht in die außergewöhnlichen Belastungen. Und nach seiner Prüfung kam hier in dem Fall dazu, dass diese Mehrfachmitgliedschaft dann nicht zwangsläufig war, vor allem dann eben auch in dem zweiten Fitnessstudio. Da hätte man sich dann eben ein Fitnessstudio aussuchen müssen, um dann seine ganzen Leistungen dazu bekommen, die man unbedingt brauchte. In dem Fall galt es dann eben aber nicht als außergewöhnliche Belastung und damit hat hier die Steuerpflichtige keinen entsprechenden steuerlichen Abzug bekommen können. Ja, Steffen, und damit sind wir für diese Woche auch schon wieder durch.
Ja.
Das ging ja schnell. Dann vielen Dank, dass du dabei warst und
Gerne.
Ihnen noch eine schöne Woche.
Von mir auch, danke.